Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und heute habe ich wieder eine Interviewfolge dabei, diesmal gleich mit zwei Gästen. Und wer das ist und natürlich auch, was wir zu besprechen haben, das erfährst du wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, wir haben vor etwa 2 Wochen schon mal einen Versuch gewagt. Da hat uns dann die Technik meinerseits im Stich gelassen. Deswegen ganz lieben Dank, dass ihr euch so kurz vor Weihnachten nochmal die Zeit nehmt für einen gemeinsamen Termin. Wenn man auf BoardGameGeek schaut, dann sieht man dort 180 Einträge. Da sind auch ein paar Promos und so dabei, aber doch eine sehr stattliche Anzahl großartiger Spiele. Ihr beiden seid Land auf, Land ab bekannt für viele Spiele und Spielereien. Und ich sage ganz herzlich willkommen erstmals im Boardcast mit dabei Inka und Markus Brandt. Hallöchen.
Hallo.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten, die hier diesen Podcast hören, euch kennen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es da draußen noch ein oder zwei gibt, die sagen, Inka und Markus Brandt nie gehört, dann seid doch so nett und stellt euch mal ganz kurz vor, woher kennt man euch denn, wenn man euch nicht kennt? Oder woher könnte man euch kennen, wenn man vielleicht noch nie auf die Autoren oder Autorinnen-Namen geachtet hat, auf den Spieleschachteln?
Ja, ich bin Markus Brandt und bin Versicherungskaufmann und Spieleautor und kennen könnte man mich unter anderem von Village oder Rajas of the Ganges. Und ich mache das nicht alleine. Ich habe noch eine reizende Frau neben mir sitzen, die sich vielleicht auch kurz vorstellt.
Ja, hallo, Inka hier. Ja, wir machen zu zweit unsere Spiele. Die bekannteste Reihe ist wahrscheinlich die Exit-Reihe. Aber wir haben auch noch ein paar andere schöne Spiele, wie Nochmal beispielsweise oder das Legenden von Andor Junior. Wir haben ja auch viele Kinderspiele gemacht und machen das jetzt schon ganz schön lange. Ich weiß gar nicht, wie lange. Lange.
Und ja, auch mittlerweile oder seit vielen Jahren eigentlich schon, auch gemeinsam mit euren Kindern, die auch dann Spiele erfunden haben, Kakerlaken-Poker und ähnliche.
Ich möchte korrigieren. Entschuldigung.
Ja. Mogelmotte, was erzähle ich? Erzähle einen Unsinn. Mogelmotte natürlich, was ein Blödsinn. Haben Sie mit euch erfunden?
Bitte? Illustrator.
Gleicher Illustrator, gleicher Verlag und ein Denkfehler meinerseits. Genau, Mogelmotte ist erfunden worden. Wie läuft denn die Zusammenarbeit?
Ja, im Grunde arbeiten wir hauptsächlich im Moment mit unserer Tochter. Selten, weil mein Sohn selber beruflich so eingebunden ist, hat er leider nicht mehr so viel Zeit im Urlaub. Allerdings tüfteln wir schon mal gerne an Spielideen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne und auch tolle Zusammenarbeit.
Und auch eine fruchtbare Zusammenarbeit. Da kommt nächstes Jahr im Herbst tatsächlich das erste Spiel von unserer gesamten Familie raus. Das ist letztes Jahr im Urlaub entstanden.
Wow, könnt ihr da schon ein bisschen was verraten, was da kommen wird? Oder ist das noch geheim?
Ich glaube, noch ist es geheim. Also
es ist auf jeden Fall ein sehr kleines Spiel, jetzt kein riesen Klöpper. Und das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, wenn man Kinder hört, hat man immer Kinder im Kopf. Unsere Kinder sind ja mittlerweile auch schon erwachsen. Also die Emily ist jetzt 22 und der Lukas 24. Also schon groß.
Und von der Spieleleidenschaft infiziert. Ja, viele kennen wahrscheinlich die Geschichte. Ihr habt euch ja auch übers Spielen kennengelernt damals. Vielleicht habt ihr Lust, da kurz was zu erzählen und auch mal zu verraten, wie denn dann euch der Virus gepackt hat, selbst auch Spiele zu entwickeln.
Ja, wir haben beide immer schon viel gespielt. Ich viel mit Freunden, Inka auch in der Familie ab und an. Wir kannten uns auch vom Sehen aus unserer Stadt Gummersbach, fanden uns aber immer mehr oder weniger kacke. Also Inka zumindest mich. Und da waren wir tatsächlich auf einer Hochzeit bei gemeinsamen Freunden eingeladen und waren die einzigen beiden Singles auf der Feier. Und die Braut hat Wert darauf gelegt, dass immer Mann, Frau abwechselnd an den Tischen sitzen. So landeten wir notgedrungen nebeneinander und haben dann aber auch eigentlich den ganzen Abend mit dem Tischnachbarn der jeweils anderen Seite uns unterhalten, bis Inka dann ein Gespräch über Brettspiele führte und da musste ich mich einklinken, weil ich dachte bis dato, dass ich der Spielepapst von Gummersbach sei. Schließlich hatte ich alle 5 Tabu-Varianten und auch einen Siedler von Catan. Und dann hat Inka mir relativ schnell klar gemacht, dass ich ein kleines Licht bin. Die fuhr damals schon immer regelmäßig auf die Spielemesse nach Essen, hat die Spielbox bezogen und selber über 300 Spiele im Regal gehabt. Und die Frau wurde zunehmend interessanter für mich. Und am Ende waren wir die letzten Gäste auf der Hochzeit, morgens um 9. Und haben uns dann zum Spielen verabredet. Und da hat's dann gefunkt.
Das ist eine sehr schöne Geschichte. Und wie habt ihr dann selber irgendwann erkannt, jetzt wollen wir mal ein paar Spiele erfinden? Wo kam das her?
Ich habe dem Markus dann damals den Besuch eines Spielewochenendes organisiert vom Kosmos Verlag geschenkt. Das war das Siedler von Catan Wochenende. Das gibt's auch immer noch. Da sind wir hingefahren und nicht ahnend, dass dort angeboten wurde, ein Prototypen-Workshop. Und das fanden wir als leidenschaftliche Spieler natürlich super interessant, mal so Spiele auszuprobieren, die noch nicht auf dem Markt sind, die man dann bewerten konnte, wo man einfach mal gesehen hat, wie sieht denn so ein Spiel überhaupt aus, bevor das veröffentlicht wird. Und im Prinzip haben wir dann gar nicht mehr viel Siedler gespielt, sondern nur noch Prototypen. Und haben dann auch angefangen, Spiele zu testen, hatten halt einen sehr guten Kontakt zu dem Redakteur. Der hat uns ab und zu mal Spiele geschickt. Wir haben die ausprobiert in unseren Testgruppen oder in unseren Spielegruppen, haben die dann bewertet, zurückgeschickt. Und irgendwann haben wir gedacht, Mensch, das können wir doch auch. Also das sieht so einfach aus. Das sind zum Teil Zeichnungen gewesen. Und super motiviert haben wir angefangen, bis uns die Wahrheit eingeholt hat. Also wie lange war es?
7 Jahre, ganz erfolglos haben wir Spiele entwickelt.
Ja. Nicht eine Veröffentlichung, immer nur Absagen, 7 Jahre lang.
Aber wir hatten mit Wolfgang Lüttke eben den Redakteur, der uns bei der Stange gehalten hat. Das muss man ganz klar sagen. Der hat eben damals diesen Workshop geleitet. Und dann war das unser einziger Kontakt in die Branche. Also die ganze Spielewelt bestand für uns eigentlich immer nur aus Wolfgang Lüttke. Und wann immer wir eine Idee hatten, hat er die zugeschickt bekommen und hat dann immer freundlich gesagt, wäre schön, aber sie hätten gerade keinen Programmplatz frei. Und ich glaube, hätte er uns beim ersten Spiel gesagt, das taugt überhaupt nichts, hätten wir aufgegeben und gesagt, das können wir nicht, das lassen wir bleiben. Er hat irgendwie immer noch so den Funken Hoffnung am Glühen gehalten und deswegen sind wir dabei geblieben. Und ja, nach 7 Jahren hat es dann endlich funktioniert.
Das ist ja so ein Prozess, den man recht oft hört von Kreativen und von Kunst- oder Kulturschaffenden, dass man einen sehr langen Atem braucht. Ne? Joan K. Rowling hat oft Ablehnung erfahren, bis ihr Harry Potter veröffentlicht wurde. Viele andere Autorinnen, Autoren, auch aus der Spieleszene, Filmemacher, Literaten, Literatinnen, berichten davon, dass das ganz lange dauert, bis vielleicht auch so ein Reifungsprozess entsteht oder so ein Prozess, in dem man dann merkt, was braucht der Markt und woran habe ich selber ein Interesse und es dann auch handwerklich verfeinert. Was hat euch A motiviert, bei der Stange zu bleiben? Also ich meine, klar, Wolfgang, der sagt, gebt nicht auf, aber wenn man dann zu Hause sitzt, denkt, könnt ihr jetzt in Netflix gucken oder wir machen halt nochmal 5 Jahre lang Spiele, die keiner veröffentlicht. Das ist ja, braucht's ja eine intrinsische Motivation. Und wie hat sich eure eigene Herangehensweise verändert, möglicherweise in dieser Zeit, oder eure Betrachtungsweise?
Also Netflix gab's damals Gott sei Dank noch nicht, sonst hätte es vielleicht auch anders ausgesehen.
Na dann, Tagesschau.
Ja.
Wetten das.
Ja,
ich glaube, dazu muss man vor allen Dingen unsere damalige Situation auch mal betrachten. Wir sind halt sehr schnell Eltern geworden, nicht ganz geplant. Das bedeutet, wir konnten nicht mehr Party machen gehen, so wie man es vielleicht machen würde mit 22, 23. Das heißt, wir waren dadurch, dass wir unseren Sohn halt hatten, darauf angewiesen, auch viel zu Hause zu sein. Und es hat uns einfach unfassbar viel Spaß gemacht, dann diesen Ideen zu tüfteln, Sachen auszuprobieren. Das ist halt ein gemeinsames Hobby gewesen, genau wie das Spielen auch, sich einfach da zusammen an den Tisch zu setzen. Und das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir irgendwie immer dabei geblieben sind.
Ja, und man lernt ja auch mit der Zeit, ne? Also man wird schon von Idee zu Idee besser. Ein kleines bisschen was nimmt man immer aus dem Feedback, was man bekommt, mit. Wir haben zum Beispiel relativ schnell verstanden, dass wenn man mit den besten Freunden testet, nicht zwingend ein ehrliches Feedback bekommt. Und wir möchten uns da auch im Nachgang bei allen entschuldigen, die wirklich furchtbare Spiele mit uns testen müssen. Und dann haben wir auch gelernt, dass man Spielen Zeit geben muss, dass man sie manchmal auch einfach wieder ins Regal packen muss und nach einem Jahr nochmal anpackt oder so. Und auch, dass ein Redakteur echt Ahnung hat von dem, was er tut und dass man da durchaus was drauf geben darf, wenn da konstruktive Kritik zurückkommt.
Ist das manchmal schwer mit dem Ego zu vereinbaren, wenn man so seine Lieblingsidee hat und dann der Redakteur sagt, das funktioniert so nicht, das müssen wir weglassen? Vielleicht eine Idee, um die ihr vorher stundenlang gerungen habt am Küchentisch oder im Experimentierkeller?
Das finde ich tatsächlich gar nicht, weil da beginnt auch ein Stück weit Handwerk. Nur weil der Redakteur die Idee in dem Spiel nicht haben möchte, schmeißen wir die ohne Bauchschmerzen raus, aber die Idee bleibt ja trotzdem da. Das heißt, man kann die ja durchaus in ein anderes Projekt einbinden, wiederverwerten, wenn man halt so an der Idee hängt. Aber das ist genau das, was Markus sagt. Die Redakteure wollen uns ja nicht ärgern. Die wollen das Beste fürs Produkt, das wollen wir auch. Und wenn die ihre Erfahrung das begründen können, meistens begründen sie ja, warum sie irgendwas anders haben wollen. Und sage ich jetzt mal, zu 90% gehen wir da konform und dann fliegt die Idee eben raus.
Und ist die Arbeit als Ehepaar an so einem kreativen Prozess wahrscheinlich auch was Besonderes? Also ihr kennt euch sehr lange, ihr kennt euch sehr gut. Gibt's da bei der Arbeit Aspekte, wo ihr sagt, na, das ist eher meine Stärke, das ist eher meine Stärke, oder ergänzt ihr euch da oder knallt da auch manchmal, weil ihr sagt, na, irgendwie funktioniert das nicht, doch, das ist eine super Idee, und dann gibt es halt irgendwie intensive Diskussionen. Wie ist der Umgang?
Alles, was du gesagt
ja.
hast. Also es gibt, also alles, was mit Mathe, Wahrscheinlichkeiten, also räumliche Darstellung von irgendwelchen Dingen, Vorstellungsvermögen, wenn wir 3D-Aufbauten oder sowas haben, das ist alles Markus' Angelegenheit, der kann das besser. Ich entwickle fast alles aus dem Bauch raus und interessant ist, dass es meistens mathematisch genau da landet, aber er rechnet es dann nochmal nach und vielleicht müssen wir hier noch ein Pünktchen mehr verteilen und da eins weniger oder so, aber das schon, da hat jeder so seins. Ich mache dafür die ganzen Prototypen, ich baue das nachher, mache das am Computer, erstelle die Prototypen-Grafiken, bastel das alles, das ist eher so meins. Aber im kreativen Prozess, also wenn es darum geht, was machen wir überhaupt oder die Spielidee an und für sich, da sitzen wir immer zusammen am Tisch und machen das gemeinsam.
Das also, ist auch eine sehr dankbare Geschichte, das zu zweit machen zu dürfen, weil das ein ewiges Ping-Pong ist. Also einer hat eine Idee, spielt sie dem anderen zu, der denkt sie weiter und wir denken auch permanent laut. Also es ist nie still bei uns am Küchentisch und wir probieren halt auch alles sofort aus. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, den wir gegenüber Autoren haben, die alleine arbeiten, weil wir alles sofort ausprobieren können. Die müssen halt warten, bis wieder eine Testrunde kommt oder spielen mit sich alleine und wir merken sofort, ob da Potenzial drin steckt oder ob man es lieber direkt wieder wegpackt.
Wann war so der Moment, an dem ihr gemerkt habt, ui, ich glaube, das klappt? Oder wir glauben, das klappt. Das könnte was werden. Wir haben da jetzt einen Durchbruch. Wir haben da erste Spielveröffentlichungen, dann weitere Spielveröffentlichungen. Dann werden die Kennerspiel des Jahres. Dann werden die in verschiedenen Iterationen neu aufgelegt. Also das ist ja so ein Prozess, der dann über die Jahre entstanden ist. Wann war so der Moment, wo ihr gesagt habt, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft oder sind auf einem guten Weg?
Ja, der war bei Inka viel eher als bei mir. Hängt vielleicht auch so ein bisschen mit meinem Beruf zusammen, dass ich Versicherungskaufmann bin. Da steckt das Wort Sicherheit drin. Hab zwei Kinder, die eine Ausbildung, ein Studium machen wollen. Ich war immer sehr sicherheitsorientiert und habe deswegen auch die Versicherung nie an den Nagel gehängt. Ja, bis heute nicht. Ich gehe immer noch einen Tag in der Woche ins Büro. Aber Inka hat schon recht früh gesehen, dass das was ist, was wir gut können und hat auch nicht die Sorge gehabt, sich darauf zu verlassen, dass wir sowas mal hauptberuflich machen können. Ich glaube, bei dir war es so, bei Village, dass du...
Gut, das erste Mal habe ich gedacht, wow, bei der ersten Spiel des Jahres Nominierung, also Kinderspiel des Jahres, als zwar mit Fluss der Drachen, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch kennt, das Spiel, aber das war so der erste richtige Ritterschlag, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt schon eine ganz große Nummer, dass wir da hinfahren dürfen zur Preisverleihung. Da habe ich schon das erste Mal gedacht, also da scheinen wir wirklich was richtig zu machen. Und dann waren wir auch sehr, sehr lange im Kinderspielbereich unterwegs. Wir haben zwar immer das ein oder andere Familienspiel gemacht, aber im Kennerbereich kam ja dann mit Village, so dass die Leute plötzlich wussten, also die, die sich in den Foren tummeln und so, okay, da hatten wir dann einen Namen und haben so ein bisschen, da sind wir dann eigentlich in die Spielerbranche gerutscht. Das andere war halt mehr so Mainstream im Kinderbereich. Und bei Village war mir schon klar, also jetzt, wenn wir das jetzt auch noch können, die komplette Range vom Kinder bis zum Expertenspiel, da war mir klar, dass es eigentlich dass wir eigentlich nichts anderes mehr machen sollten. Auch weil natürlich für mich war die Zeit, die Marius dann in der Versicherungsagentur verbracht hat, auch verschwendete Zeit. Das ist natürlich, das sind 8 Stunden jeden Tag, die man viel besser nutzen könnte. So wie jetzt.
Ich habe aber auch viel Zeit im Büro damit verbracht, Ideen zu entwickeln.
Das stimmt.
Lebensversicherung, das Spiel.
Ja.
Sehr schön. Na, ihr habt ja, also man, klar, seid ihr für Exit bekannt und das ist eine der erfolgreichsten Reihen weltweit, auf die kommen wir auch noch zu sprechen, aber ihr habt ja in ganz unterschiedlichen Genres wirklich große Erfolge gefeiert. Ob das das kleine Würfelspiel ist oder das kleine Kartenspiel oder Wortspiel, Assoziationsspiel, bis hin zum wirklich ein Kennerspiel mit Worker Placement bei Village oder einem Legacy-Spiel mit Rise of Queensdale, Rajas of the Ganges, was jetzt erst in der großen Fassung, dann als Würfelspiel, jetzt dieses Jahr als Kartenspiel veröffentlicht wurde. Also in ganz vielen unterschiedlichen Genres, so dass es recht schwer ist, euch auf ein Genre so festzunageln. Ne? Wenn wir jetzt mal Exit vielleicht ausklammern als einfach zeitintensive und große Produktreihe. Habt ihr ein Lieblingsgenre, in dem ihr euch besonders wohlfühlt oder sagt, da liegt so eine Stärke oder sagt ihr, nee, wir machen irgendwie schon alles ganz gerne?
Ich glaube, wir erfinden so, wie wir spielen. Also je nachdem, mit wem man da am Tisch sitzt oder was man gerade für eine Runde hat, kann es halt ein wildes Partyspiel sein, wo wirklich nur gelacht und gebrüllt wird und nur Blödsinn gemacht wird. Und ich kann aber auch 2 Stunden in irgendeinem Klöpper versinken und das spielen. Und ich finde, und ich glaube, das ist so, was wir gerne spielen, erfinden wir auch gerne. Und wir spielen halt einfach alles gerne.
Ja, und wir haben halt damals mit den Kinderspielen angefangen, weil wir eben auch die Kinder selber in dem Alter hatten. Wir hatten die Testgruppe zu Hause sitzen. Und da wurde eh sehr viel im Kinderspielbereich gespielt. Und dann kam dazu eben, dass Wolfgang Lüttke auch sagt, macht doch auch mal was in die Richtung, weil wir uns halt bis dato immer im Familien-Erwachsenen-Spiel versucht hatten. Und ja, das hat dann relativ schnell auch gezündet.
Wie groß ist bei euch so der Anteil an Projekten, die ihr selber Verlagen anbietet und wo Verlage auf euch zukommen? Also LOL zum Beispiel wird eine Auftragsarbeit gewesen sein, wo die gesagt haben, macht doch mal zu der Fernsehsendung ein Spiel. Bei Exit weiß ich auch, dass der Ralf mit der Idee an euch herangetreten ist und gesagt hat, hey, habt ihr irgendwie mal einen Vorschlag. Wie ist so das Verhältnis bei euch?
Im Moment sehr schlimm. Also eigentlich machen wir fast nur noch Auftragsarbeiten. Ne? Also ganz, ganz nächstes Jahr kommen.
Also schlimm, das ja, muss man relativieren. Ne? Wir würden gerne mehr Freies machen, weil wir natürlich auch noch einen Kopf voller Ideen haben. Aber wir sind halt sehr eingespannt, was die Aufträge angeht. Und wir werden mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir die Aufträge ablehnen würden. Also das, und auch das macht Spaß.
Das macht natürlich Spaß. Also das ist wirklich, und vor allen Dingen weiß man schon in dem Moment, wo man anfängt zu arbeiten, ist auch klar, das Spiel wird veröffentlicht. Meistens.
Bei Exit weiß man das, ja.
Und dann wären wir natürlich verrückt, weil das haben wir natürlich auch nicht vergessen, wie das früher war. Ne? Man hat Prototypen gebaut, Spiele erfunden und manche sind halt nie rausgekommen. Da hat man ganze Arbeit für die Katz. Deshalb ist auch gut, dass es so viel Spaß macht, dann ist es nicht so schlimm.
Gibt schlimmere Berufe wahrscheinlich, ja.
Ja.
Na, wenn wir jetzt gerade mal über Exit sprechen, der Ralf war vor einiger Zeit hier im Podcast auch mit einem Gespräch und hat da ein bisschen berichtet, wie so die Idee zustande kam. Wie ist das bei euch aufgelaufen? Könnt ihr euch da zurückerinnern, als er dann sich gemeldet hat und gesagt hat, ich habe da mal eine Idee, wollen wir da mal drüber nachdenken? Wie war das bei euch? Habt ihr da sofort Bock drauf gehabt? Habt ihr sofort eine Resonanz gehabt zu dem Thema? Habt ihr sofort eine Idee gehabt, wie ihr es umsetzen könnt? Wie war so eure erste Herangehensweise vor vielen Jahren?
Also das war, ich sage mal, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil es war auch wieder eins dieser Catan-Wochenenden, wo wir waren. Und wir waren kurz vorher in dem ersten Escape Room, der in Köln aufgemacht hat. Und haben ganz begeistert davon erzählt und dachten jetzt, dass wir auf interessierte Menschen stoßen in der Redaktion bei Kosmos. Und die reagierten alle sehr verhalten. Was wir nicht wussten, war, dass die zu dem Zeitpunkt auch schon eine Weihnachtsfeier im Escape Room gemacht hatten. Und danach dieses besagte Mittagessen stattfand, an dem man beschlossen hat, da müsste man ein Spiel zu machen. Und ja, ich glaube, weil wir es erzählt hatten, dass sie dann auch auf die Idee gekommen sind, also Sandra und Ralf, an uns heranzutreten. Und dann klingelte irgendwann das Telefon und Ralf hat gefragt, ob wir uns vorstellen können, ein Escape-Spiel zu entwickeln. Und ich war am Telefon und habe ja gesagt, ohne Inka zu fragen. Dann musste ich im Nachgang mir das okay bei ihr einholen, weil ich sofort Feuer und Flamme war. Also Rätsel begeistern mich. Dieser Escape Room hat mich begeistert, diese Erfahrung. Und da gab es für mich, wäre ein Nein niemals in Frage gekommen. Und ja, ich brauchte auch nicht lange, um Inka zu überzeugen. Und
dann, ich würde sagen, das Okay kam dann schnell, oder?
Ja, man muss dazu sagen, dass es damals tatsächlich so war. Rätsel machen habe ich gelernt über die Jahre, das muss ich wirklich sagen. Oder die ersten 3 Exit-Spiele sind eigentlich von Markus. Das muss man wirklich mal so sagen, weil der ist wirklich sehr, sehr rätselaffin. Meine Aufgabe bei den ersten 3 Rätseln war immer, bei den ersten 3 Rätselspielen war immer testen und fragen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Also ich war dafür zuständig, die Rätsel so zu machen, dass man die überhaupt lösen kann. Aber alle Rätselideen waren tatsächlich wirklich von Markus. Das habe ich auch immer so gesagt. Mittlerweile würde ich behaupten, bin ich genauso gut wie er im Rätsel entwickeln. Aber das war wirklich ein sehr langer Lernprozess, so zu denken. Das konnte ich vorher nicht oder wollte ich auch nicht. Ich fand Rätsel jetzt eher immer so, geht so.
Ihr habt ja bei den Exit-Spielen einen sehr klaren Rahmen, wie das abzulaufen hat. Also könnt ihr auch sagen, vielleicht ein Korsett. Könnt ihr gleich mal beantworten, ob das so ist, weil es gibt natürlich ganz viele mechanisch sehr unterschiedliche Herangehensweisen an Rätselspiele, an Deduktionsspiele, an Exit-Spiele. Die Unlock-Reihe, die sehr viel mit Augmented Reality arbeitet, sehr viel mit digitalen Elementen arbeitet. Und ihr sagt ja ganz bewusst, nee, wir machen das mit der Rätselscheibe, mit der Dekodierscheibe und den 3 Symbolen, die man dann suchen kann. Ist das eine Entscheidung, das Spiel immer wieder neu zugänglich zu machen zu Leuten, die vielleicht die Reihe auch nicht kennen, dass man quasi bei jedem Titel jederzeit einsteigen könnte, ohne dass man da ein Vorwissen braucht? Oder wollt ihr auch mal aus dieser Herangehensweise oder aus diesem Korsett oder Rahmen ausbrechen und andere Dinge probieren? Oder sagt er, nee, das ist eigentlich der Stil der Exit-Reihe und der soll auch genauso erhalten bleiben?
Also ich denke schon, dass es der Stil der Exit-Reihe ist, dass wir eben dieses Rätseln unplugged haben, das analoge Spiel, und dass wir versuchen, die digitalen Hilfsmittel weitestgehend rauszulassen und einfach zu zeigen, was alles möglich ist mit den Karten, mit der Schachtel, mit kleinem zusätzlichen Material. Es fühlt sich auch nicht wie ein Korsett an. Und wenn es ein Korsett ist, dann hätten wir es uns ja selbst geschaffen. Also da Ralf hat uns damals ein Briefing geschrieben. Da war von Materialumfang die Rede, eine Dekodierscheibe, die Schachtelgröße, den Preispunkt, kartenbasiert, mit einem Hilfesystem. Also die hatten bei Cosmos schon auch genaue Vorstellungen. Und unsere Aufgabe war dann eben, das Spielprinzip zu entwickeln. Wie kriegen wir einen Escape Room in die Schachtel, sodass auch jeder mitspielen kann, dass wir eben keinen Spielmaster brauchen, der die ganzen Lösungen schon kennt.
Und das Fehler erlaubt vor allen Dingen, ja, dass ich auch einen Fehlversuch habe bei der Lösung und nicht, ah ja, Mist, war falsch, es wäre der Code gewesen. Das ist ja auch blöd. Also wenn man knobeln will, dann muss man auch falsche Antworten geben können. Und das war auch eine riesen Herausforderung. Also die Dekodierscheibe hat auch Markus gemacht, deshalb darf ich das sagen. Die, für mich ist sie ein Meisterwerk. Also das ist wirklich, das ist so cool, wie das wirklich funktioniert mit dieser doppelten Lösungskontrolle noch. Das ist schon wirklich cool.
Das solltest du öfter zu mir sagen.
Du merkst dir das gut. Du kannst dich das ja dann immer wieder anhören.
Ich schicke dir den letzten Satz als MP3, kannst du dir als Klingelton aufs Handy laden. Ein Meisterwerk. Ah ja, Inka ruft wieder an. Ist gleich gute Laune. Ja, sehr schön. Ja, und ihr spielt ja auch wirklich damit, was geht alles, ne? Also manchmal ist die Dekodierscheibe beiderseits genutzt oder es gibt irgendwie versteckte Elemente auf der Scheibe, hinter der Scheibe. Und ihr habt euch ja von diesem klassischen Prinzip des reinen Escape Rooms auch ein Stück weit entfernt und habt andere Formate ausprobiert, Krimispiele mit Deduktionselementen oder Fortune City, wo man dann eben in verschiedene Räumlichkeiten reingehen kann und das einigermaßen frei entscheiden konnte, wenn ich mich da richtig zurückerinnere, oder Mord auf dem Mississippi, so, ne, da, wo man wirklich dann auch ein Verbrechen lösen kann. Das heißt, ihr experimentiert ja schon auch mit den Elementen der Reihe. Ist das eine organische Entwicklung gewesen oder war das irgendwann ein Auftrag vom Kosmos Verlag, dass die gesagt haben, macht mal was anderes? Oder seid ihr mit der Idee gekommen und habt gesagt, wir haben noch ein paar andere Ideen, wie man sozusagen das Format noch ein bisschen, gar nicht sagen strapazieren, aber erweitern kann oder versuchen kann, so diese Linie ein bisschen zu stretchen?
Das ist auch eine Art Ping-Pong zwischen der Redaktion und uns, dass wir kriegen dann zum Beispiel gesagt, hier statt den Heftchen, die wir sonst immer drin haben, man könnte ja auch einzelne Blätter nehmen oder so. Und dann denkt man natürlich drüber nach, was kann man machen. Und darüber habe ich dann den Begriff Leporello kennengelernt, dass diese gefalteten Seiten eben, und dann haben wir die ja direkt das erste Mal im Orient-Express ausprobiert. Und das hat uns dann eben auch gezeigt, dass wir innerhalb des selbst gebastelten Korsetts schon noch ausbrechen können und hier und da was versuchen können. Und das
Fortune City zum Beispiel war es ja auch ein Teil der Idee. Einfach kriegen wir es eigentlich hin, dass die Spieler selbst entscheiden, wo sie zuerst fragen.
Genau.
Also das war auch eine riesen Herausforderung, weil normal haben wir natürlich hinter der Story einen Leitfaden. Wir wissen ganz genau, wann welcher Spieler was entdeckt, zu welchem Zeitpunkt er Sachen haben soll. Und das war da natürlich nochmal ganz anders, aber das macht's halt auch wieder ein neues Erlebnis, was die Spieler dann haben.
Was glaubt ihr, was macht den Erfolg der Exit-Reihe aus? Was ist das, was die Leute auch nach vielen Jahren immer noch daran lieben?
Ich glaube, dass wir da nicht nur ein Spiel, sondern auch ein Erlebnis verkaufen. Das ist einfach so, man verabredet sich, es ist wie so ein Kinobesuch. Spielt halt die Story dann durch, löst die Rätsel. Durch das Hilfesystem kommt man ja auf jeden Fall zu einem positiven Ende und hat irgendwie einen schönen, gemütlichen Abend. Aber danach, man braucht nicht viel Regeln lesen. Es ist halt wirklich einfach. Man kann quasi direkt losspielen. Und danach, ja, schmeißt man das Spiel weg und hat einen schönen Abend und fertig. Man weiß ich nicht. Ich glaube, dass es das Erlebnis ist, wo die Leute sich einfach drüber freuen. Und wenn man überlegt, wir haben jetzt auch schon wirklich viele Escape-Räume gespielt, aber wie viel das kostet, also wie teuer so ein Escape-Raum-Besuch ist, erst recht mit 4 Leuten. So ähnlich zu Hause kann man sich halt gemütlich am Tisch machen und muss halt einen Bruchteil von dem bezahlen.
Und ich glaube tatsächlich auch, also A, rätselt der Mensch, glaube ich, generell gerne, sonst gäbe es Sudoku und Kreuzworträtsel nicht seit Jahrzehnten in jeder Zeitschrift. Und es gelingt uns aus irgendwelchen Gründen auch immer, Menschen an den Tisch zu holen, die sonst mit Spielen gar nichts am Hut haben. Und ich glaube, das ist auch Teil des Erfolges, dass wir eben eine ganz neue Zielgruppe erreichen.
Also ich kann von mir sagen, ich habe jeden Exit-Fall gespielt und ich glaube, ich kann behaupten, ich weiß bei jedem Exit-Fall, mit wem ich den und wo gespielt habe. Also da gibt's schon Verbindungen, die dann entstehen, weil man ja einfach eine Stunde, anderthalb irgendwie zusammensitzt und dann eben was macht, was Konkretes so, ne? Und das ist irgendwas, was ich auch sehr gerne mag. Und gleichwohl gibt's ja dann auch Fälle, die man irgendwie als stärker oder als schwächer empfindet. Das ist ja irgendwie auch geschenkt so. Ich bin dann immer nicht so ein Freund von, ich sehe, jetzt muss ich ganz viele kleine Dinge zusammenbasteln, um jetzt eine dreistellige Zahl zusammenzubekommen und muss jetzt irgendwie 20 Minuten basteln. Ich weiß genau, was ich tun muss. Im Sherlock Holmes Fall gab es so ein Element, da wo ich dann dachte, jetzt sitze ich hier 20 Minuten, nee, ich gucke das jetzt einfach nach, ich habe jetzt keine Lust mehr, das ist dann so. Und dann habe ich immer mal wieder auch so das Gefühl, ach so, jetzt habe ich vielleicht gerade nicht mehr Lust auf den neuesten Exit-Fall, dann probiere ich ihn aber trotzdem aus und lass mich dann immer wieder aufs Neue begeistern. Also jetzt zum Beispiel den Venedig-Fall, den werde ich morgen mit dem Steff Kessler rezensieren. Da habt ihr mich wieder voll abgeholt, weil ich dachte, alter Schwede, jetzt kommen wir wieder auf eine Idee. Und bevor ich dann das gemacht habe, was man machen muss, von dem jeder denkt, echt jetzt? Habe ich in den Hilfekarten nachgeschaut, ob das richtig ist, weil sonst hätte ich ja möglicherweise sehr viel kaputt gemacht. Also da war ich wieder schwer begeistert. Wo holt ihr diese unterschiedlichen Ideen her? Die Frage habt ihr schon oft gestellt bekommen, aber ihr habt ja wirklich bei oder auch diese venezianische Maske am Anfang, weil die auch ein ganz tolles Rätsel, so was stimmungsvoll ist, weil es Spaß gemacht hat. Wo holt ihr so diese unterschiedlichen Ideen her? Einerseits thematisch, so also für das Setting des jeweiligen Exits, aber dann eben auch für die ganzen Rätsel und die Spielmechaniken. Die sind ja doch durchaus auch mal unterschiedlich, vielfach.
Ja.
Wir überlegen uns halt, irgendwann ist eine Schachtel oder eine Scheibe oder was auch immer. Also wir kommen jetzt langsam an einem Punkt, wo auch wir sehr lange darüber nachdenken müssen, was haben wir denn noch nicht gemacht mit der Schachtel, mit der Scheibe und so. Das wird ja auch nicht einfacher. Und dadurch ist ja diese verrückte Idee entstanden, wie sie jetzt in Venedig drin ist. Das bedeutet natürlich auch im Verlag anrufen, mit dem Redakteur sprechen. Ist das möglich? Können wir das machen? Ist das erlaubt? Kriegen wir das hin? Das macht dann natürlich auch Spaß. Und wenn der dann auch Feuer und Flamme ist, das schaffen wir schon irgendwie, dann das war halt wirklich schön.
Ja, und wobei bei der Venedig-Geschichte muss man tatsächlich sagen, dass auch ein Freund von uns mal so in den Raum geworfen hat, dass man genau das eben doch auch mal machen könnte. Und ja, dann haben wir überlegt, eigentlich hat er recht, das haben wir noch nicht getan. Lass uns mal überlegen, wie man da ein Rätsel draus machen kann. Und dann war das erste der zwei Rätsel. Wir müssen ja hier so ein bisschen
spoilerfrei
sprechen. Das erste der beiden Rätsel war dann geschaffen und wir haben gemerkt, da geht noch mehr. Und dann ist auch das finale Rätsel noch entstanden. Und ja, manchmal passiert es halt einfach. Also wir können es auch nicht erklären, wie wir auf die Ideen kommen. Wir sind halt, wir denken inzwischen in Rätseln, wir sehen überall Zahlen, wo keine sind. Ein Lieblingsbeispiel ist da immer die Tapete im Wartezimmer von meinem Hausarzt. Da haben wir nachher auch ein Rätsel draus gemacht, weil ich Zahlen drin erkannt habe. Und ja, wir schreiben alles auf, was uns in den Sinn kommt, egal ob wir es jetzt gerade brauchen können oder nicht. Und immer wenn ein neues Produkt ansteht, dann blättern wir durch unser Büchlein durch und gucken, was wir schon alles haben. Ganz oft inspiriert uns das Thema, also dieses Rätsel mit der Maske, was du angesprochen hast, ist eben aufgrund des Themas entstanden, das hatten wir vorher nicht. Und auch Material kann für ein Rätsel hilfreich sein.
Und kommen die Themenvorschläge, Venedig, Sherlock Holmes, Amsterdam, kommt das dann von euch oder kommt das vom Verlag?
Sowohl als auch.
Beides.
Also wir wissen ja, welche Projekte geplant sind für das kommende Jahr oder für das Jahr darauf. Und dann wird da gefragt, wir brauchen jetzt zum Beispiel ein neues Fortgeschrittenes. Habt ihr irgendein Thema, wo ihr Lust zu habt? Dann sagen wir das. Die sammeln im Verlag und mit Marketing und Vertrieb auch Themen. Und irgendwann einigt man sich auf eins und dann geht's los. Also wir würden nichts machen müssen, wo wir uns total nichts drunter vorstellen können, was uns nicht inspiriert, genauso wie die nicht unbedingt irgendwas machen wollen, was wir total toll fänden. Aber man findet da immer einen guten Weg zu einem guten Thema.
Großartig. Also da erscheinen, glaube ich, jetzt auch dann wieder neue nächstes Jahr, ne?
Mhm.
Dürft ihr dazu was zu sagen oder auch noch nicht?
Ja, da tatsächlich nicht
diesmal. Nein, diesmal. Aber also für uns ist es ein Knaller. Also wir hoffen dann für die Spieler auch, aber das, was da kommt, das ist ganz spannend.
Ich habe eine leise Vermutung, Kosmos Verlag wird ja nächstes Jahr ein Jubiläum gefeiert. Möglicherweise gibt es ja eine Crossover-Produktion. Wer weiß das schon?
Wer weiß das schon?
Darf ich eine kritische Frage stellen?
Natürlich.
Wir sitzen ja weit genug entfernt. Ihr könnt einfach den Rechner ausmachen, wenn ihr euch die zu blöd ist. Jetzt ist ja der Kosmos Verlag ein Verlag, in dem auch Leute sind mit viel Sprachkompetenz. Und bei vielen Rätselversen denke ich manchmal, hui, Metrum, Versmaß und Reimworte sind manchmal hart an der Grenze dessen, was ich als Literaturwissenschaftler in meinem Ohr guten Gewissens verargumentieren kann. Also will sagen, ist das Absicht, dass manche Verse wirklich sehr frei interpretiert sind im Versmaß oder wie kommt das manchmal zustande?
Also ich habe das Gefühl, dass wenn ich den Prototypen abgebe, reimt sich alles perfekt und es klingt auch ganz geschmeidig. Aber hier und da wird halt auch nochmal ein Spiel überarbeitet.
Ja gut, aber manchmal ist es auch für ein Rätsel nötig, dass noch ein Wörtchen mehr dahin muss, als eigentlich geplant ist. Also das kann man jetzt so nicht sagen. Wir haben das irgendwann mal angefangen. Ich weiß gar nicht, wieso.
Ja, weil es irgendwie mystischer klang, wenn es sich reimt, als wenn man da eine blöde Rätsel
hat. Es ist ja oft gar nicht nötig, aber wir machen es manchmal trotzdem einfach nur der guten alten Zeiten willen, dass man...
Es ist mehr so ein Running Gag, dass man die Rätselanweisung gereimt schreibt. Ich weiß auch, dass wir viele damit auf die Palme bringen und...
Na, auf die Palme würde ich nicht sagen, aber manchmal denke ich so, oh, das hätte man vielleicht eleganter formulieren können.
Kann ich ja die Dinger vorher mal schicken.
Nee, das war kein Angebot an Zusammenarbeit. Ich rezensiere ja nur. Ja, ich kann es erst hinterher beurteilen. Als Rezensent möchte ich mich nicht in die Spieleproduktion einklinken, wenngleich ich da wahrscheinlich großen Spaß dran hätte. Aber genau. Also von euch ist es perfekt und dann macht der Verlag verschlimmbessert das in der Regel.
Natürlich, nur der Verlag.
Genau, ja.
Du warst es nicht.
Der Ralf persönlich.
Es ist ja nicht nur Ralf. Also deswegen, wir sprechen ja immer von die Redakteure. Wir haben ja den Christian Sachsen-Eder für den Adventskalender, die Sandra Dochtermann fürs Family, die Katja Ermitsch für die Puzzle, die Christine Ganasinski für das Kids und den Ralf für die normalen Spiele. Die müssen alle erwähnt werden. Die machen alle einen super Job. Und keiner kann so gut reimen wie ich.
Sehr gut. Ist denn die Herangehensweise eine andere, wenn ihr sagt, wir machen jetzt eine klassische Exit-Box oder Exit-Family oder einen Adventskalender oder ein Puzzle? Also natürlich sind das andere Produkte, die auch eine andere Spielmechanik beinhalten. Aber ist die grundlegende Herangehensweise eurerseits eine andere, dass ihr es irgendwie vereinfacht, anders darstellen müsst, die Darstellung eine komplexere oder einfachere ist von Produkt zu Produkt?
Also ich glaube, im Grunde ist es immer ähnlich, es sei denn, wir machen jetzt wirklich so einen Kriminalfall, da haben wir ja schon einige gemacht, dann muss man sich natürlich noch mal ein bisschen mehr überlegen, wie man den nach hinten raus auflösen lassen kann, wie viel wollen wir noch an Deduktions- oder Ermittlerarbeit im Spiel haben oder machen wir es einfach über die Story, das geht natürlich auch. Da ist es nochmal anders, ansonsten...
Also bei den Puzzlen ist es halt so, wenn wir jetzt über die reinen Puzzle sprechen, da müssen wir halt 2D denken. Wir haben halt nur das Motiv, wo das Rätsel drin versteckt sein muss. Wir haben kein zusätzliches Material, was wir nutzen können, weil es eben die Puzzler als Zielgruppe ansprechen soll. Und das ist sicherlich nochmal eine andere Herangehensweise, die zum Teil auch wirklich für mich zumindest
schwierig ist. Ist schwierig, ja, weil wir auch nichts kaputt machen dürfen und so, ne? Da sind wir schon eingeschränkt. Das bleibt ja heil alles. Und das ist schon schwierig.
Adventskalender und auch diese Reihe Puzzle plus Spiel, das fühlt sich in der Arbeit ähnlich an wie bei Exit, weil wir einfach alles nutzen können. Und ja.
Und bei den Puzzles sagt ihr sozusagen den GrafikerInnen, IllustratorInnen so und so, das brauchen wir, das hätten wir gerne und könnt ihr uns dazu ein schönes Bild machen oder liefern die euch ein Bild und ihr entwickelt dann dazu das Puzzle und die Rätsel?
Wir hören uns ein Thema und dann suche ich mir ein Bild aus dem Internet, womit wir, das ist nur dafür da, dass man die Rätsel entwickeln kann und ausprobieren kann und dann danach, wenn alles fertig ist, mit Story, mit allem geben wir das ab. Dann geht ein Illustrator her und malt ein eigenes Bild. Aber die Rätselelemente sind dann so, wie wir die vorgegeben haben.
Also bei Atlantis haben wir zum Beispiel, bei dem Schlüssel von Atlantis haben wir eine Unterwasserszene gesucht im Netz, die wir als Grundlage genommen haben und haben dann über Cliparts unsere Rätsel damit reingesetzt in das bestehende Motiv. Und dann hatte man einen Prototypen, mit dem man es testen konnte. Und dann ist der Illustrator gekommen und hat
wirklich
Schönes draus gemacht.
Ich glaube, das ist auch was man verstehen muss, also was auch unsere Arbeit beinhaltet. Einfach, wenn wir einen Adventskalender abgeben, geben wir einen Adventskalender ab und nicht 24 Rätsel. Dann kann man den spielen, dann kann man den von Raum zu Raum spielen. Und genauso ist es beim Puzzle oder bei jedem einzelnen Exit. Es gibt immer einen fertigen Prototyp, der spielbar ist. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man die Sachen testen kann, bevor man die richtig illustrieren lässt. Ja. Mhm. Mhm.
Ist das für euch, also jetzt, ihr habt ja vorhin gesagt, ihr habt einen großen Fokus mittlerweile auf die Exit-Reihe und auf die Krimis. Ich habe mit dem Rainer Knietz ja mich mal unterhalten vor einer Weile, der hat ja immer seine berühmten Schubladen, von denen er redet, wo er dann in jeder Schublade irgendwie noch andere Ideen habt. Und ihr habt vorhin gesagt, so richtig kommen wir gerade nicht dazu, wegen der vielen Auftragsarbeiten mal was Neues zu entwickeln. Ist das eine, also habt ihr sozusagen auch einen virtuellen oder digitalen oder wie auch immer gearteten Koffer, Schubladen, wie auch immer, wo eure Ideen sind und ihr sagt, okay, irgendwann machen wir die mal oder sagt ihr realistisch, das wird die nächsten Jahre nichts mehr oder versucht ihr euch da immer ein paar Minuten Zeit noch rauszuknapsen, um euch sozusagen auf frisch zu halten und sagen, wir wollen uns jetzt nicht so auf das eine nur fokussieren lassen. Will gar nicht reduzieren, wäre unangemessen, aber zu sagen, wenn wir jetzt die nächsten 5 Jahre nur noch Exits machen, dann fehlt uns vielleicht ja auch ein bisschen was.
Also wir versuchen ja immer zwischendurch 1-2 Projekte andere mal zu machen. Und das gelingt ja auch. Das sind meistens halt kleinere Sachen, also so ein Village oder so ein Rise of Queens, das macht man nicht nebenbei. Also, aber wenn wir so kleinere Sachen haben, das Rajas Karten zum Beispiel war auch eine Auftragsarbeit, dann müssen wir, das müssen wir natürlich gut planen, dass wir die irgendwo hinkriegen. Aber jetzt die kleinen Kartenspiele, die nächstes Jahr kommen, die sind, sowas schafft man, wenn man eine gute Idee hat, auch nebenbei. Aber ansonsten sehe ich jetzt nicht in den nächsten Jahren, dass wir viel Zeit haben. Wir haben, also ich habe unheimlich große Lust, Markus, glaube ich auch. Wir schmeißen ja nichts weg. Das heißt, wir haben alle Prototypen noch, die wir jemals gemacht haben. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Ansätze drin sind. Und ich hätte so gerne die Zeit, da mal durchzugucken und da mal so das ein oder andere weiterzuentwickeln oder nochmal mit einem ganz frischen Blick auf eine ganz alte Idee zu gucken. Ich glaube, dass wir das irgendwann machen. Aber das wird noch dauern.
Die Spiele der ersten 7 Jahre nochmal anschauen und dann sagen, so Leute, jetzt zeigen wir euch, jetzt können wir es endlich umsetzen.
Ja. Die kennt ja auch keiner. Die kennt ja Wolfgang Lüttke und unsere besten Freunde.
Ja. Oh, wunderbar, ja. Wenn ihr habt gerade das Raja of the Ganges Kartenspiel angesprochen. Was war denn da die Zielgruppe? Also ich habe das gespielt und gerne gespielt. Ich bin ein ganz großer Fan von Rajas of the Ganges und dann habe ich auch das Würfelspiel total gerne gespielt und das ist so eins, das kann man ja wunderbar gut mitnehmen. Das ist ja ein schönes Roll and Write. Und dann habe ich gedacht, okay, wofür brauche ich denn jetzt das Kartenspiel noch genau? Weil das macht ja nicht so wahnsinnig viel anders wie jetzt das Würfelspiel. Also was war da der Hintergedanke oder die Zielgruppe? Könnt ihr da was zu sagen?
Also der Hintergedanke ist einfach, Rajas nochmal ins Reiseformat zu packen, ohne die Würfel halt. Das ist halt sehr viel schneller, dieses Spiel, und ich glaube auch schneller als das Würfelspiel. Also, und das ist einfach das Ding gewesen, nochmal zu gucken, ob wir es nicht nochmal komprimiert kriegen, dass man es schön schnell mit in Urlaub, zack, und dann ist es aber auch in 30 Minuten gespielt.
Und es war auch so ein bisschen so eine Ego-Geschichte, weil nach Rajas of the Ganges sind sie eigentlich an uns herangetreten und haben gesagt, wir hätten gerne ein Kartenspiel und das haben wir nicht hingekriegt. Und haben uns dann über ihren Wunsch hinweggesetzt und ein Würfelspiel erfunden. Und dann kam halt nochmal das Thema Kartenspiel auf und haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass wir das nicht hinkriegen. Und ja, da haben sie den Ehrgeiz gepackt und es hat geklappt.
Ja.
Ist gelungen. Spielgefühl ist wieder da. Ist denn da mal mit einer Erweiterung zu rechnen bei Rajas of the Ganges? Ich liebe das ja so sehr. Gibt es da noch Ideen, irgendwann mal das noch zu erweitern und ein paar Komponenten für Leute, die schon viele Dutzend Partien gespielt haben?
Da haben wir noch nie drüber nachgedacht, tatsächlich.
Aber jetzt, schön.
Ja. Ja, keine Ahnung.
Also zwei kleinere Sachen gibt's ja, aber vielleicht kommt da ja noch mal was. Also da hätte ich ja wirklich Freude dran. Das ist da wirklich eines meiner Favorites. Und sowas wie ein Legacy wie Rise of Queensdale, ist da irgendwann noch was geplant?
Nein.
Das ist Thema ist ad acta, weil
das ist so arbeitsaufwendig. Das möchte niemand noch mal machen. Das ist wirklich, das hat uns Jahre beschäftigt und das ist ja, da darf man so eine Reihe wie Exit kann man nebenher nicht machen. Also das geht nicht. Das ist einfach, das war toll. Das war ja auch ein Herzenswunsch. Wir wollten das unbedingt machen. Und ich finde auch Legacy-Spiele finde ich super. Aber ich würde diese Arbeit nicht nochmal machen wollen.
Guckt man denn als Autorin oder Autor, wenn man Spiele anderer Menschen spielt, anders hin? Oder wenn ja, wie? Also ich kenne es so aus der Kunst, ne? Ich bin Schauspieler, da guckst du vielleicht anders auch auf Theaterproduktionen drauf. Oder wenn du Musiker bist, hörst du vielleicht auch Bands anders zu. Wie ist das, wenn ihr als Autorin, Autor ein Spiel von einem Kollegen, von einer Kollegin auspackt? Genießt ihr das dann auch oder seziert ihr das da? Oder sagt ihr, oh Mensch, da ist eine geile Idee drin, hätten wir die mal gehabt? Oder wie ist da, hat sich euer Spielverhalten verändert dadurch?
Also ich glaube, dass wir da tatsächlich als Spieler am Tisch sitzen. Es sei denn, das Spiel hakt. Also das hat man ja schon manchmal, dass man denkt, das hat jetzt keinen Spaß gemacht, aber warum ist das so? Und dann guckt man mal tiefer rein und überlegt, woran das liegen könnte. Aber in der Regel habe ich das gar nicht. Nee, das ist wirklich nur, wenn irgendwie was mich total unzufrieden macht. Und was wir ganz oft haben, wir machen eine Schachtel auf und sehen das Material und denken, ah cool, das geht so und so. Und dann geht's nachher ganz anders. Und das finde ich auch immer spannend, dass man so eine erste Idee hat, wie es gehen könnte und dann geht's aber gar nicht so.
können übrigens auch Spiele draus entstehen.
Ja.
Ja. Aber ich erwische mich auch an Spieleabenden ganz oft, dass ich am Ende des Spiels sage, das hätte ich auch gern erfunden. Und ja. Aber ich habe es halt nicht mit der Brille eines Autoren gespielt, sondern wirklich als Spieler.
Ihr seid ja auch, gibt es ja einige Beiträge auch im Internet, ihr habt selber eine riesengroße Spielesammlung auch bei euch im Haus. Was sind so eure Lieblingstitel? Wo sagt ihr, also erstens vielleicht von den aktuellen Sachen, was spielt ihr privat gerne? Und vielleicht auch von den Klassikern, was sind Spiele, von denen ihr sagt, die begeistern uns nach wie vor nachhaltig?
Das ist immer schwierig, ne? Weil wir spielen ganz, ganz viel. Ich fand jetzt, also was ich wirklich immer noch super gerne spiele und ich habe schon wieder fast vergessen, weil wir es so lange nicht in der Hand hatten und haben es aber jetzt nochmal gespielt, ist The Crew. Das finde ich nach wie vor, das finde ich einfach großartig. Das macht einfach richtig viel Spaß. Das fand ich jetzt super. Ich spiele total gerne Dorfromantik tatsächlich, weil mich das total entspannt. Das hat so ein, für mich so ein Wohlfühlgefühl. Ich sitze am Tisch, ich puzzle mit meinem Partner so ein bisschen vor mich hin. Das kann man super zu zweit spielen. Ich finde es wirklich super.
Harmonies gefällt uns ganz gut. Zug um Zug ist so ein All-Time-Favorite, was bei uns auf den Tisch kommt. Also gar nicht mal so die Klöpper. Die spielen wir auch, aber die spielen wir halt auch nicht immer und immer wieder, sondern ja, gut, bei knapp 6.000 Spielen kann man auch nicht, da hat man gar nicht die Zeit, jedes Spiel mehrfach zu spielen. Ich merke gerade, wie bescheuert das klingt. Und
The Gang fand ich auch super, ja, übrigens.
The Gang ist großartig. Von den neueren im Partyspielbereich Krakel, Orakel oder Miezekatze. Also wir spielen alles, was man uns vorsetzt. Und so ein paar kommen auch wirklich häufiger nochmal auf den Tisch. Aber ganz wenige.
Ganz oft nur einmal kennengelernt. Und dann.
Dafür gibt's einfach viel zu viel.
Ja, wir versuchen natürlich auch den Markt. Auch wenn wir uns da jetzt erfindertechnisch mehr, aber ich finde es auch spannend, was ist neu draus, was ist Trend. Wir versuchen ja alles zu spielen und alles mitzukriegen, aber schafft man ja heute gar nicht mehr.
I feel you.
Ja.
Also Kickstarter zum Beispiel ist was wir komplett ausgeklammert haben. Wenn wir das jetzt auch noch berücksichtigen müssten, dann...
Die guten Sachen kommen eh.
Ja.
Irgendwann.
Guten kommen eh, ja. Und ihr habt ja zumindest, ich habe einen wirklich tollen Podcast gehört mit euch und Marc-Uwe Kling. Das war wirklich ein bestes Entertainment, eine großartige Folge. Und da habt ihr auch erzählt von eurer Leidenschaft für reelle Escape-Räume und eure unterschiedliche Herangehensweise, dass ihr euch ja auch immer speziellere Räume dann mal aussucht. Und ich erinnere mich an eine Episode, Markus, dass du dann in manchen Escape-Räumen der Schreckhaftere von euch beiden bist und dich ab und zu auch mal ein bisschen ins Boxhorn jagen lässt von den Schockeffekten in Escape-Räumen, wenn sie denn da sind.
Ich bin nicht nur ab und zu der Schockhaftere, ich bin es eigentlich permanent. Und ja, ich habe, also ich weiß ja, dass die mir nichts tun. Wir sind in Deutschland, da ist das alles geregelt, da darf man per Gesetz mir nichts antun, wenn ich in so einen Raum gehe, aber ich habe panische Angst davor, mich zu erschrecken und deswegen bin ich so angespannt, dass ein kleines Buch schon reicht, um mich unter die Decke zu bringen. Und ja, wir haben in Düsseldorf einen Raum gespielt, Poltergeist. Da hat die Spielleiterin kurz überlegt, ob sie abbricht und mich rausholt, weil ich nur noch kauernd in der Ecke hing.
Ui, okay. Ja.
Also das war wirklich, also für mich wirklich schlimm. Ich habe danach, so sagt meine Frau, schon einen schlimmeren besser überstanden. Also, ja.
Habt ihr da ein paar Empfehlungen für gute Escape-Räume, die euch gut im Gedächtnis geblieben sind oder die euch vielleicht auch inspirieren oder inspiriert haben zu eigenen Spielen oder Spielideen, die ihr wirklich genossen habt, weil ihr euch entweder so erschreckt habt oder weil sie vielleicht auch tolle Rätsel beinhalteten?
Also ich sehe es bei Escape-Räumen, sind die Rätsel für mich gar nicht so wichtig, sondern mehr das Erlebnis auch, die Atmosphäre. Ich lege total viel Wert drauf, dass ich nicht in so einem IKEA-Raum stehe. Also wenn die toll gemacht sind, toll dekoriert sind und das ist bei dem Poltergeist, also wer Horror mag, Poltergeist und S, beides in Düsseldorf, ja, lohnt sich auf jeden Fall, aber es gibt natürlich auch andere, die jetzt nicht im Horrorgenre sind, aber die einfach ganz, ganz toll gemacht sind. Wie hieß nochmal der eine, wo man so dreckig wird? Der war auch toll. Hat nichts mit Horror zu tun. Super Raum.
In Witten.
In Witten. Ja, wenn man das eingibt, Escape Raum Witten, taucht er auf jeden Fall auf. Mega. Also richtig toll. Ja,
cool.
Ich weiß auch nicht mehr. Wir spielen zu viele. Aber das ist auf jeden Fall, gehen wir nicht dahin, um uns irgendwelche Rätsel anzugucken, sondern wirklich, das macht einfach total viel Spaß. Dieses Erlebnis, was man da hat, das ist schon cool.
Ich habe in London mal so einen Raum erlebt, so ein The Void hieß das. Das war über mehrere Etagen, ein ganz großes Haus mit über 100 Schauspielenden. Und das war so eine klassische Geschichte, irgendein Genexperiment oder irgendein Experiment ist schiefgelaufen. Und dann sind da halt ganz viele Zombies in diesem Haus gewesen. Und du bist da halt durchgelaufen, da waren halt wirklich 100 Schauspielenden, die dich als Zombies erschreckt haben, die aus dem Schrank rausgekommen sind, die sonst irgendwo hergekommen sind und dabei sonst noch irgendwelche Rätsel lösen und dich dann da irgendwie durch irgend so ein Labyrinth kämpfen und so. Das war eine ziemlich heftige Geschichte. Und deswegen kann ich gut nachvollziehen, Markus, wie du dich da gefühlt hast, weil ich habe mich dann auch so hinter meinem Geschäftspartner, mit dem ich da vor Ort war, ich habe den dann immer vorgeschoben und gesagt, jetzt gib mir mal ein bisschen Platz, ich muss auch was. Und du hattest dann so eine, irgendwie auch so eine Waffe in der Hand und konntest dann irgendwie Peng machen und dann sind die mal kurz irgendwie zusammengekauert und haben dich mal in Ruhe irgendwie drüber steigen lassen und so. Und wenn du dann aber von denen getroffen oder berührt wurdest, dann hattest du so einen Sensor und dann warst du halt vergiftet und musstest innerhalb kürzester Zeit zu so einer Station, um dich irgendwie so ein Gegengift zu besorgen. Und wenn du das nicht geschafft hast, musst du zu so einem Zwischenspeicherpunkt irgendwie, um dich wieder ein neues Leben zu holen, wie auch immer. Und wir waren dann zu fünft an diesem Gegengift, aber es konnten nur 4 Leute sich heilen. Und ich war halt der 5. Dulli, der es halt nicht rechtzeitig gepackt hat, musste dann alleine zu dieser Station, sagte, naja gut, ich bin ja jetzt erstmal aus dem Spiel, weil jetzt machen die mir nichts. Ich bin jetzt quasi unsichtbar für die, weil ich ja gestorben bin, worüber ich nicht nachgedacht habe, dass ich dann diesen ganzen Weg alleine wieder zurück musste, als ich dann mein neues Leben hatte und mich dann da alleine durchkämpfen musste und ich bin fast gestorben vor Angst, weil die sind irgendwie mit krachenden Lärm ist in irgendwelche Spindtüren aufgeflogen und dann kamen die da raus und aus irgendwelchen Sofas rausgekrochen und aus der Wand und so, also ganz, ganz schlimm. Gibt's auch nicht mehr. Hat Corona, haben sie nicht überlebt. Aber das war wirklich wild.
Also ich gebe zu, im Poltergeist habe ich nicht ein einziges Rätsel gelöst. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eins mitbekommen habe oder ob ich nur mit Überleben
das war jetzt aber auch war. Unser allererster Horrorraum als Schauspieler, ne? Das
wird besser.
Ja.
Und bei uns auf der Agenda stehen auch noch Asylum und The Dark Forest, die ja in Deutschland als die besten Räume überhaupt gehandelt werden. Da habe ich mich bisher noch nicht reingetraut. Aber es muss halt passieren. Da geht kein Weg dran vorbei.
Bin gespannt, was du berichtest. Und ich hab ähnlich oft die Hosen voll, wenn es so um Horror und Erschrecken geht. Also dann kannst du gerne mal berichten, ob ich mir das überhaupt zutraue oder ob ich dann sage, nee, das können wir schön andere machen. Ich mach mal hier schön die 3-Fragezeichen-Räume in Köln oder sowas. Die sind ja auch sehr toll eingerichtet. Die reichen mir dann schon vom Schwierigkeitsgrad. Ja. Großartig. Ja, wir kommen so langsam auf die Zielgerade des Gesprächs. Wenn ihr mal so ein bisschen auf die Spieleszene drauf schaut, das ist ja eine Szene, die, ich erlebe sie als sehr offen, als sehr freundlich, als sehr kooperativ. Wie nehmt ihr die Spieleszene insgesamt wahr, wenn ihr mal einerseits die Spieler- und Spielerinnenbrille aufzieht, aber dann vielleicht auch die Autoren- und Autorinnenbrille? Habt ihr da eine unterschiedliche Wahrnehmung? Deckt die sich? Wie ist euer Blick auf die Szene erstmal ganz allgemein?
Also ich glaube, als Spieler bewegt man sich ja eher am Rand der Bubble, sagen wir immer. Also da kriegt man natürlich die schöne Messe, wo einem die Spiele erklärt werden und so, alles herzlich und offen. Aber ich glaube, wir sitzen ja jetzt richtig in der Szene und ja, stecken auch tief drin, haben viele Kontakte und das ist eigentlich fast unglaublich, wie schön diese Branche einfach ist. Also wir haben jetzt noch eine E-Mail gekriegt von einem befreundeten Autor, ob wir uns vorstellen können. Er hat halt ein neues Projekt, auch eine Auftragsarbeit, ob wir das vielleicht mit ihm spielen könnten. Er würde Wert legen auf unsere Meinung und ich sag mal, wie toll ist das? Also ne, andere würden sagen, um Gottes Willen, ich zeig das meiner Konkurrenz nicht, dass die machen auch Spiele, die klauen mir die Ideen und unsere Branche ist halt so, dass wir mit den anderen Autoren testen, wir uns unterstützen, die Redaktion genauso, die da mit reinarbeitet in die Projekte und das ist einfach, das ist wie ein großer Ponyhof, sage ich immer.
Ja, es ist wirklich super Freundschaft, wir sind auch viele Freundschaften draus gewachsen. die also weit über das Berufliche hinausgehen. Und ja, ich liebe, also für mich ist zum Beispiel Essen, was für viele Stress bedeutet, ist für mich die schönste Zeit im Jahr. Da würde ich eher Weihnachten absagen als
ich
Essen.
Ich jetzt nicht, aber...
Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber... ja, ich dieses Wiedersehen, alle sind da, das ist für mich wunderschön. Und ja, das kann man Außenstehenden schwer erklären, was diese Branche ja an Besonderheit zu bieten hat.
Und das kannst du dann auch genießen, obwohl du dann 3 Tage bei Huch am Stand stehst und Rajas of the Ganges das Kartenspiel erklärst und zeigst und vorführst.
Ja, nicht. Das ist das Gute. Also das muss man wirklich sagen, das hat sich mit Exit sehr, sehr, sehr zum Positiven verändert. Wir spielen tatsächlich in Essen wieder. Dafür hatten wir früher überhaupt keine Zeit, weil wir unsere ganzen Ideen vorstellen müssen. Die Exit-Spiele müssen wir nicht mehr vorstellen, weil das unterm Jahr schon passiert. Wenn wir nach Essen fahren, haben wir so ein paar Kaffeetrinktermine in der Regel, einfach um die Leute zu sehen. Und ansonsten, die letzten 2 Jahre haben wir richtig gespielt in Essen.
War das nur bei der Neuheitenschau, habe ich euch dann am Stand gesehen?
Genau, sowas machen wir natürlich, wenn der Verlag da irgendwie anfragt und könnt ihr nicht, das machen wir natürlich. Aber ansonsten haben wir richtig viel Zeit wieder. Das ist richtig schön.
Und das ist auch gut so, weil seit die neuen Messehallen, also die neue Verteilung der Messehallen ist und Familienspiel und Kennerspiel, die am weitesten entfernten Hallen sind, wir wären nur noch am Rennen gewesen. Das hätten wir, also ich bin froh, dass wir da jetzt gemütlich über die Gänge schlendern können.
Dann ist schon die Vorfreude für in 10 Monaten schon wieder da. 2 sind schon rum, bis das nächste Highlight kommt, ja. Beschäftigt euch eigentlich noch mit Rezensionen, die zu euren Spielen erscheinen, oder ist euch das eigentlich wurscht?
Also ich lese sie natürlich. Ich google jetzt nicht explizit danach, sie müssen mir schon auffallen irgendwo oder in die Quere kommen, aber dann lese ich sie natürlich und ich kann mich auch immer noch ärgern, wenn sie schlecht ausfällt. Das geht auch immer noch. Es wird besser, aber es geht noch.
Ja, die Spreizung ist ja oft groß. Bestes ist Exit aller Zeiten, schlechtestes Exit aller Zeiten. Habt ihr das gleiche gespielt und wie kommt das zustande? Ne? Klar. Habt ihr einen Wunsch für das neue Jahr, für euch, beziehungsweise für die Hörerinnen und Hörer, für die Szene, für eure Spiele? Gibt es irgendwas, was dürfen wir euch unter den Weihnachtsbaum legen?
Ich glaube, wir sind ganz zufrieden, wenn wir einfach gesund durchs nächste Jahr kommen und wenn deine Hörer und Hörerinnen weiterhin Spaß am Spiel haben und an Exit und dir die Treue halten und uns vielleicht auch.
Das wäre fast schon ein Schlusswort gewesen, meine Herren. Jetzt dürft ihr euch aber gleich ein neues ausdenken. Ich sag nämlich, bei mir haben die Gäste immer das letzte Wort. Das dürft ihr euch gleich überlegen, während ich die Abmoderation mache. Und dann ist Schweigen. Ja, ihr könnt also jetzt noch 2 Stunden Werbung machen oder ihr könnt ein kurzes Schlusswort machen und ein paar nette Wünsche, also was immer ihr noch loswerden wollt. Ich sag euch beiden erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und dass ihr heute da wart. Freut mich wirklich und vielen Dank auch für eure Offenheit in den Themen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mich interessiert natürlich auch, wie dir das Gespräch gefallen hat, wie du das fandest, was dich interessiert, welche Exits oder anderen Spiele von Inka und Markus du am liebsten spielst, ob du mal Lust hast auf eine Partie Village oder Rajas of the Ganges, dann melde dich gerne und dann können wir das gerne miteinander nachholen. Und ansonsten wünsche ich dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, natürlich auch, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere, die Welt braucht das. Und ich sage ganz herzlichen Dank und erteile das letzte Wort meinen beiden Gästen heute aus Gummersbach, Inka und Markus Brandt.
Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Ja, vielen Dank.
Wir wünschen dir und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein frohes Weihnachtsfest und ein verspieltes, glückliches neues Jahr. Wir sehen uns bestimmt in Essen.
Genau, und ich würde mir einfach wünschen oder euch wünschen, dass ihr Lust habt, viele neue Spiele auszuprobieren, nicht immer bei dem gleichen Kram hängen bleibt, sondern wirklich mal guckt, euch informiert. Es gibt so schöne, schöne Spiele. Das ist immer das, was ich oft erlebe, dass die Leute sagen, Kinderspiele oder Spiele machen wir nicht. Und ich immer denke, probiert doch mal was Neues aus. Vielleicht ist ja was dabei.